freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Schöne Grüße von Paul. Wir haben in dieser Woche telefoniert und er hat gesagt, wenn du nicht fährst, komme ich. Dann wäre er also gestern noch zurückgekommen und ich dachte, das wollte ich euch ersparen. Darum bin ich gekommen. Aber ich freue mich, mit Paul auch persönlich befreundet zu sein und mit ihm zusammen in einer Zeit dienen zu dürfen, die manchmal nicht so einfach ist. So auch für uns Leiter und Pastoren, wir gehen nicht gerade so durch sonnige Zeiten. In einer Gemeinde zu sein, ist nicht nur Freude. Stimmt's? Ja, das bringt auch manches mit sich, aber das ist trotzdem schön, hier zu sein. Stimmt's? Und so im Lobpreis zu sein, das ist der Hammer. Manchmal frage ich mich, wer hat diese Lieder wohl geschrieben? Ihr wart's ja nicht. Aber ihr habt euch diese Lieder angenommen und das kam an manchen Stellen jedenfalls sehr, sehr authentisch rüber. Und ich beobachte das immer so im Lobpreis, wie geht mir das dabei, wenn ich Gott anbete? Eine Schwester aus unserer Gemeinde, eine junge Frau, kam neulich nach vorne vor einer Weile und hat gesagt, sie findet Lobpreis einfach auch cool, schöne Musik, schöne Band und man kann sich so richtig wohlfühlen. In der Kirche müssen wir es noch lernen, das zu zeigen. Es ist ja manchmal ein bisschen peinlich, die Hände zu heben, obwohl wir es gerne möchten. Und dann sagt sie, sie liebt Lobpreis und vor ein paar Tagen war sie zu Hause beim Abwaschen und hat Lobpreislieder gespielt und plötzlich, wie so ein Blitz, sagt sie, musste sie bitterlich anfangen zu weinen. Und dann hat sie gesagt, nicht weil ich so traurig bin, nicht weil mein Mann mich verlassen will, weil die Kinder so schlecht sind, sondern weil ich plötzlich mitbekommen habe, was dort in dem Lied gesungen wird. Und plötzlich ist es in meinem Herzen aufgegangen, dass dieser Lobpreis ja eine Geschichte ist, die mich auch betrifft. Und dann stand sie da vorne und konnte sich kaum noch halten, weil dieser Moment wiederkam. Dieser Moment, dieser emotionale Moment, der uns manchmal so fehlt. Wir singen die Lieder runter und es berührt uns eigentlich nicht so, wie es uns berühren dürfte und sollte und könnte. Bei dem Lobpreisteam hier vorne merkt man das, die bemühen sich und die wollen das, die beten auch vorher dafür. Aber für uns als Gemeinde ist es manchmal nicht so einfach, wenn denn der Funke überspringt. Wenn dann auch noch zu Hause beim Abwaschen geschieht, dann ist Lobpreis, sind diese Loblieder genau zu dem geworden, wozu sie gedacht sind. Leute, die Lobpreislieder geschrieben haben, haben meistens diese Lieder geschrieben in einer Situation, in der sie Gott besonders gesucht haben, in der ihnen besondere Dinge aufgegangen sind. Majestät. Das schreibt man ja nicht wie Dieter Bohlen, weil er irgendwie einen Song braucht für irgendjemanden, der bei DSDS da im Finale steht. Sondern Lobpreislieder entstehen ja aus einer Emotion heraus. Früher die alten Lieder, manchmal in großem Leid, haben Leute angefangen, darüber nachzudenken, welche Größe Gott hat. Und dann haben sie angefangen, Lieder zu singen, Weihnachtslieder, O du Fröhliche. Nicht, dass ich hier von Weihnachten anfangen will, aber du musst mal in Wikipedia googeln, gucken, wo dieses Lied entstanden ist. Gänsehaut, sage ich dir, von Kopf bis Fuß. Mir fehlt diese Situation. Vor ein paar Monaten waren wir zusammen im Urlaub und sind auch im Urlaub in Gottesdienst gegangen, kann man tatsächlich machen. Manche machen ja auch Urlaub von Gott, aber uns ist es immer ein Anliegen, irgendwo eine Kirche oder eine Gemeinde zu finden. Und wenn es erstmal auch langweilig aussieht, rein. Weil wenn es so ist, dass Gott im Lobpreis eines Volkes wohnt, wenn Gott in der Kirche zu Hause ist, so sollte es zumindest sein. In Amerika ist es an manchen Kirchen nicht so, habe ich heute Morgen wahrgenommen, aber hier ist es anders. Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Er hat versprochen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind hier mehr als zwei oder drei, die in seinem Namen zusammengekommen sind heute Morgen. Wir wollen ja noch zusammen Abendmahl feiern heute. Also das soll uns bewusst werden. Wir waren im Gottesdienst und dann stand die Masse auf, Lobpreis. Aha, war eine charismatische Gemeinde, da fühle ich mich wohl. Und dann standen wir da, wow, ich kannte die Lieder. Die waren zwar auf Spanisch gesungen, aber zumindest einen Teil konnte ich wenigstens auf Englisch. Und diese Emotion, die losgeht, wenn Spanier singen, Berliner, wir haben noch eine Menge zu lernen, kann ich euch sagen. Da ging's los. Ich dachte, gleich kommt jemand mit Kastagnetten und fängt da an zu tanzen. Aber da war wirklich Stimmung. Und das, was mich berührt hat, waren junge Leute, 13-Jährige, die nicht das letzte Computerspiel mitgebracht haben und ihren Freunden noch schnell eine SMS geschickt haben während des Lobpreises, sondern die standen rechts und links in der Kirche mit solchen weißen Gästen. Und ich dachte, oh, jetzt geht's los. Wenn die Stimmung am größten ist, dann kommt die Opfersammlung. Ein guter Pastor, der weiß, wie das geht, also die Massen in Schwung bringen und dann, jetzt sammeln wir das Opfer. Aber ich habe mich gewundert, die standen während des Lobpreises da und dann ging das eine Mädchen durch die Reihen und hat Taschentücher verteilt. Und dann habe ich mich umgedreht, wir Charismatiker, wir machen ja mal die Augen auf beim Beten. Und dann habe ich gesehen, da standen zwischen den Stuhlreihen eine Menge Leute, die geweint haben. Nicht, weil der Lobpreis so lange ging. Nicht, weil es so langweilig war. Sondern, weil die plötzlich die Gegenwart Gottes gespürt haben. Weil die plötzlich gemerkt haben, hier geht was Emotionales ab. Das ist nicht nur Kopfwissen, das sind nicht nur schöne Lieder und die haben wirklich cool gesungen, das ist nicht nur Stimmung, sondern plötzlich ist die Gegenwart Gottes greifbar nah. Ihr Lieben, das möchte ich, dass das heute Morgen so ist. Auch wenn wir den Lobpreis schon vorbei haben, aber ich möchte das, dass die Gegenwart Gottes spürbar unter uns ist. Und deswegen möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, das, was wir erwarten an diesem Morgen, können wir selbst nicht tun. Aber wir können vor dir stehen und dich bitten, erbarme dich. Und wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass Herzen aufgehen, dass Menschen berührt werden und erfahren, du bist der lebendige Gott. Schenk uns das bitte heute Morgen, Herr. Amen. Stell dich drauf ein. Das ist so cool, so einen besonderen Moment zu erleben. Es ist schön, deinen besonderen Moment erleben zu können. Carola lacht mich so an, hat ihren Mann an der Hand. Die weiß noch ganz genau, wie der letzte besondere Moment war hier in dieser Kirche. Wenn wir so einen besonderen Tag haben, wo wir zum Traualtar geführt werden. Aber wie dumm ist es, wenn wir in ein, zwei Jahren von unserem Mann hören müssen, du Schatz übrigens, der Ring, den du trägst, der ist von mir. Das ist irgendwie zu wenig, stimmt's? Also zu einer richtigen Beziehung gehört mehr. Da müssen diese besonderen Momente immer wieder kommen. Heute ist Muttertag. Um 8:45 hat es bei uns geklingelt. Einer unserer drei Söhne stand vor der Tür und hat einen Blumenstrauß gebracht für Mutter. Und eine Karte mit einem Gedicht drauf. Wir lieben dich, oder wir ehren dich, so wie du bist. Als Freundin, Mutter und als Christ. Das ist ein besonderer Moment. Stimmt's? Wir mussten uns beide festhalten, weil einem da schnell die Tränen kommen. Wir brauchen das alle. Auch deine Mutter braucht es. Selbst wenn du von ihr weit weg lebst und getrennt bist, irgendwas stimmt hier nicht? Ja, ja. Das ist das Wenigste. Wenn das wegrutscht, geht es immer noch. Wir brauchen solche Momente. Deine Mutter braucht das. Selbst wenn du dich über sie geärgert hast und die Verbindung abgebrochen ist. Jeder Mensch von uns braucht Momente, wo er im Herzen berührt ist. Wo er merkt, da geht irgendwas vor, das ich nicht beschreiben kann, aber das berührt mich. Weißt du, wenn du deine Hand nimmst und deinen Partner an die Hand fasst und ihn drückst, das ist ja mehr wie einen guten Tag von deinem Arbeitskollegen, stimmt's? Da geht was los. Du kannst es nicht beschreiben, aber das ist so. Ein Kuss von deiner Frau ist was ganz anderes als der Begrüßungskuss auf der Arbeit, der manchmal ja vorkommen soll, besonders wenn man in christlichen Werken arbeitet. Also mich haben sie mal gewarnt, als ich in Ungarn gepredigt habe, in einer Brüdergemeinde, da haben sie gesagt, wenn du da reinkommst, sei vorsichtig, die küssen dich alle. Und zwar, bei uns ist es so gewohnt, auf den Mund. Das war emotional. Aber es war was anderes, als wenn meine Frau mich auf den Mund küsst. Ganz anders. Weil da geht irgendwas ab in mir. Und könnte das sein, dass Gott auch jemand ist, der dir wünscht, dass du immer wieder so einen emotionalen Moment erlebst in der Beziehung mit ihm? Wir sind ja als Christen geneigt, eher so ein bisschen gesetzt zu sein, besonders in Deutschland. Bloß nicht zu viel Emotionen zeigen, bloß nicht lachen in der Kirche, schon gar nicht Amen schreien zwischendurch und oh, vielleicht noch klatschen. Bloß nicht. Bei mir dürft ihr das alles, weil ich glaube, wir sind, ja, weil ich glaube, wir sind dazu berufen, eine lebendige Beziehung zu leben. Und unsere Welt braucht diese Zeugnis, dass die Sache mit Gott nicht Kopfwissen ist. Die Gegenwart Gottes ist nicht irgendeine Weisheit aus einem schlauen Buch, das wir versuchen, irgendwie in unserem Leben umzusetzen. Sondern unser Leben mit Gott ist eine lebendige Beziehung. Nicht mit einer Idee, sondern mit einer Person. Und das wollen wir nicht vergessen. Und wir wollen uns daran erinnern, dass die Bibel uns helfen will, gerade diese lebendige Beziehung aufzubauen. Ich habe 3 Leute heute Morgen rausgesucht, die so einen besonderen Moment hatten in ihrem Leben. 3 sehr bekannte Persönlichkeiten. Und vielleicht sagst du, naja, bei denen ist alles klar, aber bei mir. Gott möchte, dass du verstehst, dass auch du deinen besonderen Moment haben sollst. Da hat Gott sich vorgenommen, jeder Gottesdienst hat eigentlich das zum Zentrum, ist die zentrale Botschaft jedes Gottesdienstes. Du sollst einen persönlichen Moment haben, an dem du merkst, der lebendige Gott redet mit dir. Hier geht es nicht um irgendwelche Regeln und Gesetze. Hier geht es nicht darum, eine Liste vorzulesen, was man darf und was man nicht darf, sondern hier geht es darum, dass du eingeladen bist, den lebendigen Gott persönlich kennenzulernen. Gänsehaut-Feeling, Tränen in den Augen, Begeisterung. Das ist es, was ein Ergebnis eines Gottesdienstes sein soll, für den ich gerade stehen will. Ich möchte, dass Menschen berührt werden. Auch wenn wir keine jungen Leute haben, die mit Taschentüchern durch die Reihen gehen. Aber das bewegt mich immer noch. Schon eine ganze Weile, ja Monate ist das schon her. Ich muss immer wieder darüber nachdenken, wenn ich im Lobpreis stehe. Wann hat jemand von uns das letzte Mal ein Taschentuch gezückt, weil er gemerkt hat, Gott hat ganz persönlich zu ihm geredet? Wann ist jemand so berührt gewesen, dass er nicht anders konnte? Der erste war unterwegs, von dem ich reden will, war unterwegs zu einer Stadt, in der er eine Aufgabe erfüllen wollte, die er sich persönlich vorgenommen hatte. Es war die Zeit, nachdem Pfingsten vorbei war, die erste Gemeinde gegründet war und diese Gemeinde den ersten Trouble hatte. Nicht nur, dass sie sich untereinander nicht grün waren, sondern vor allen Dingen in ihrer Gesellschaft waren sie nicht so gut angesehen. Irgendwie hat man gesagt, besonders die, die also mit diesem auferstandenen Jesus rechnen, das ist irgendwie eine Sekte, gefährlich, sehr gefährlich. Immer wenn Leute vom lebendigen Gott reden, denkt die Umwelt sofort an Gefahr, immer. Damit muss man rechnen, auch in unseren Tagen noch. Damals gab es Leute, die sich zur Aufgabe gemacht hatten, diese Bewegung, diese neu entstandene Bewegung irgendwie niederzumachen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen von 1971 oder 72 von Volkhard Spitzer. Er wurde interviewt im Spiegel und den Artikel habe ich gestern gefunden und habe mir den durchgelesen. Und es ist interessant, wie die Fragen gestellt wurden. Damals ging es um die Jesus People und um die neue Gemeinde und um Drogensüchtige, die gesund geworden sind. Und alle Fragen haben sich danach gerichtet, oh, wie gefährlich ist diese Bewegung? Könnte es sein, dass sie die Kirche angreift? Kann es möglich sein, dass die Jugendlichen in die falsche Richtung geführt werden? Und alles hat darauf abgezielt, die irgendwie abzuwürgen. Wie gut, dass Volkert Spitzer treu geblieben ist, bis heute. Und egal, was gewesen ist, er ist ein Mann, der Menschen helfen kann, den lebendigen Gott kennenzulernen. Da weinen die Leute noch. Und ich wünsche mir das. Das ist passiert auch in unserem Leben. Der Mann, der damals unterwegs war, war ein sehr bekannter. Wir kennen ihn heute als den, der die meisten Gemeinden gegründet hat. Der dafür gesorgt hat, dass das Evangelium bis Europa kam. Wir sind irgendwie ein Ableger von diesem Paulus. Aber begonnen hat seine Geschichte mit einer sehr persönlichen Begegnung. Der war geschult, wie ich damals, in Agitation und Propaganda. Der war drauf aus, diese neue Bewegung, die da entstanden ist, irgendwie platt zu machen. Hat kein Mittel gescheut. Als ich so ein junger Mann war, mit 19 Jahren, da habe ich beigebracht bekommen, was man machen muss, wenn jemand nicht folgen will. Damals war ich geschult für Agitation und Propaganda in der FDJ der DDR. Und dann gab es diese Lösung, und bist du nicht willig, dann gibt es auch noch den Daumen. Und dann darfst du eben nicht studieren, und dann kriegst du keine Wohnung, und dann geht's dir schlecht. So ein Saulus war unterwegs. Und dann kurz vor Damaskus diese kuriose Geschichte. Die war so eindrücklich für den. Paulus schreibt also, plötzlich kam ein Licht vom Himmel und hat mich zu Boden geschmettert. Und dann hört er diese Stimme, Saul, Saul, Saulus, nicht Saul, Saul, Saulus, warum verfolgst du mich? Und als er dann fragt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und plötzlich hat er so eine Begegnung mit ihm, mit diesem auferstandenen, lebendigen Gott, eine Begegnung, die wir nicht mehr so einordnen können in unserem Denken. Wir können nicht sagen, ah, das will ich auch mal erleben, sondern das geschieht. Die Geschichte, die man nachlesen kann in Apostelgeschichte 9, die endet mit einem sehr kuriosen Satz, und den will ich uns gerne vorlesen. Apostelgeschichte 9, die Bekehrung von Saulus zum Paulus. Und da steht, und sogleich nach dieser Begegnung fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und Paulus, der zwischenzeitlich blind geworden war, war sehend, stand auf und ließ sich taufen und wurde zu dem Menschen, den wir heute kennen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Ein Begeisterter, ein Erfüllter, ein mutiger Mensch, der eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus hatte. Zweimal im Anschluss, wenn man die Apostelgeschichte liest, erzählt Paulus noch einmal seine Geschichte. Einmal, als er in Jerusalem festgenommen wird, da fängt er an, sich zu rechtfertigen, steht da vor dem Volk und erzählt diese Geschichte von der Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das war die Ursache, warum er so mutig war, warum er so unerschrocken unterwegs war, warum ihn nichts bremsen konnte, warum er glauben konnte, dass das stimmt, was in der Bibel steht, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Manchmal wünsche ich mir diese Begeisterung wieder in unseren Gemeinden, dass Menschen aufstehen und losziehen. Ich weiß, wie das mit meiner persönlichen Begegnung war. Ich bin auch losgezogen und wollte ein junges Mädchen überzeugen davon, in die FDJ einzutreten. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie den auferstandenen Jesus kennt. Und wer den kennt, hat alles, was er braucht. Du, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe ja schon öfter erzählt. Aber das ist die Geschichte, die immer wieder in mir hochkommt, wenn ich darüber nachdenke. Heute sitzt du mit mir in dieser Kirche. Und wir werden gemeinsam bei Gott sein und ihn loben. Und ich erinnere mich so daran, dass dieses einfache Zeugnis von so einem 17-jährigen Mädchen ohne viel Tamtam drum und ohne viel Beweise, wie die Erde entstanden ist und warum die Dinosaurier gar nicht so alt sind und diesen ganzen Kram, den wir immer vorbringen, sondern diese Begeisterung, dass ich dachte, die hat was, was ich brauche. Darum habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Darum habe ich gemerkt, dass die Geschichte mit Jesus nicht vorbei ist, sondern dass sie hochaktuell ist. Darum habe ich mich entschieden, selbst niederzuknien und mein Leben Jesus zu geben. Du, das war Emotion pur. Für so einen Haudegen, wie ich es war und immer noch bin, ist es nicht einfach, niederzuknien und zu sagen, sei mir gnädig, hilf mir, Herr, mein Leben soll in deine Hand gehören. Ich muss an den jungen Mann denken, das ist der zweite, den ich in der Bibel gefunden habe, der so eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Er war Fischer. Und eines Tages kam dieser Wanderprediger am Ufer vom See Genezareth dort vorbei, wo Petrus und seine Freunde gerade vom Fischfang zurückkamen. Und Jesus bittet ihn darum, weil so viele Massen da waren, die ihn zuhören wollten. Also auch da muss noch eine Menge passieren bei uns. Da waren Massen zusammen, die ihm zuhören wollten. Und dann bittet er darum, ins Boot steigen zu dürfen und mit ihm ein Stück rauszufahren. Wir kennen ja die Geschichte. Weißt du, und dann fährt Petrus raus und macht den Fischfang seines Lebens. Er muss noch in die Nachbarorte schreien, kommt rüber und helft uns. Hier bekehren sich so viele Leute, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist jetzt, wovon ich träume. Dass Paul nicht anruft und sagt, oh, da ist jemand krank geworden, kannst nicht kommen. Sondern, ey, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben schon 3 Gottesdienste. Könntest du nicht einen Gottesdienst am Sonntagnachmittag noch übernehmen? Petrus fängt so viele Fische, dass er schier überwältigt ist von dieser Situation. Und du kannst es nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 5. Da steht, als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Kannst du dich in diese Situation hineinversetzen? Jesus pur? Die Erfahrung, dass er, der Lebendige, Wunder tun kann und du rastest nicht aus vor Freude, sondern dir wird plötzlich bewusst, dass du viele Dinge in deinem Leben falsch gemacht hast. Dir wird plötzlich bewusst, dass du so wie du bist, so wie du hier sitzt, vor Gott nicht bestehen kannst. Ich bin ein sündiger Mensch, ist ja einfach die Erkenntnis und das Bekenntnis, dass man zwischen Gott und sich selbst eine Kluft festgestellt hat. Da sind Dinge gelaufen, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Ein persönlicher Moment kann im Gottesdienst genau diese Situation sein. Du merkst plötzlich, der da vorne, der redet nicht irgendwie über einen grünen Klee, sondern du hast den Eindruck, der meint dich persönlich. So wie Petrus niedergefallen ist vor Jesus und plötzlich merkt, diese Größe Gottes und mein Leben, da ist ein Riesenunterschied, den ich selbst nicht überwinden kann. Wie gut, dass Jesus am Schluss dieser Geschichte zu Petrus sagt, du sollst ab heute Menschen fischen. Ich glaube, jeder von uns braucht zuerst diese Erfahrung, dass Gott ihn persönlich anspricht. Das fällt dir wie Schuppen von den Augen. Und du entdeckst plötzlich, das, was ich hier vorspiele, hat vor Gott keinen Bestand. Dir wird plötzlich klar, er war dabei gestern Abend, als du dich durch die Seiten geklickt hast. Ja, nur interessenhalber, ich weiß. Auch weil du mitreden musst, na klar. Du musst ja wissen, was da läuft. Er war dabei, als du auf deiner Arbeitsstelle nicht reagiert hast, als die Leute sich über die Frommen lustig gemacht haben. Du hast mitgezogen am Bollerwagen vor 3 Tagen. Weil du denkst, du hättest das Recht dazu, auch mal auf den Schuppen zu hauen. Und plötzlich stehst du da und stellst fest, Gott kennt mich durch und durch. Er kennt meine Gedanken. Er weiß, welche Kluft zwischen dem, was ich will und zwischen dem, was ich bin, wirklich ist. Bei manchen dauert etwas länger. Im Alten Testament haben wir die coole Geschichte von David, diesem Mann, von dem man sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir haben diese coole Geschichte, also so cool finde ich die gar nicht, wie er plötzlich seine Nachbarin im Garten entdeckt. Oben ohne, beim Sonnen und beim Baden. Und in ihm der Gedanke wächst, warum sollte ich die nicht auch mal vernaschen können? Jesus sagt später, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat bereits die Ehe gebrochen. Oh, 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 oh. Jetzt geht es doch um die Sachen, die man nicht darf und die man machen soll. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass du erkennst, Gott kennt dich, Gott sieht dich, Gott weiß jeden Gedanken. Er weiß, was heute Morgen am Frühstückstisch passiert ist bei dir. Er weiß das. Und jetzt sitzt du hier in der Kirche und es könnte sein, dass der Heilige Geist gerade jetzt an deiner Bank stehen bleibt. Damals kam nicht ein Pastor, sondern ein Prophet zu David. Und er hat mit Beispielen aus dem Leben dem David diesen Moment verschafft. Diese Erkenntnis, Gott und ich, da ist eine Kluft. Später schrieb David einen Psalm, den 51. Psalm. Könnt ihr euch gerne mal zu Hause durchlesen. Ein Psalm der Erkenntnis und des Bekenntnisses vor Gott. Wir Pastoren, wir neigen ja oft dazu, die Leute so lange voll zu predigen, bis endlich einer sagt, okay, wenn der nicht aufhört, dann bekehre ich mich jetzt, dann ist wesentlich Schluss. Aber unsere Sehnsucht geht dahin, dass der Heilige Geist Sünde offenbart und dass wir nicht anders können, als aufzustehen und nach vorn zu rennen, wie die Kinder, niederzufallen und zu sagen, Herr, geh von mir. Also mit uns kann es nicht werden, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann den Zuspruch der Gnade zu erfahren. Wir werden heute symbolisch diesen Zuspruch hier miteinander erleben. Im Angesicht von Brot und Wein werden wir uns neu darüber Gedanken machen dürfen, was es bedeutet, dass Jesus ans Kreuz ging, sich festnageln ließ, um deine und meine Sünde zu tragen, um diese Kluft zu überbrücken, die da ist zwischen Gott und uns. Vielleicht ist heute jemand unter uns, für den dieser Tag, dieser besondere Moment wird, wo er Gnade empfängt und diese Kluft überwunden wird und er wieder in Kontakt kommt mit dem lebendigen Gott, dem, der seinen Tröster gesendet hat, dem, der uns seine Hilfe anbietet, an dessen Hand wir durch dick und dünn gehen können, der uns kennt und uns liebt, und der uns trotz unserer Sünde in seine Arme schließt. Wie sehr würde ich dir wünschen, dass du heute Morgen diesen Moment erlebst. Ich weiß noch, wie das war in der Baptistengemeinde, als ich auf der Erde gekniet habe. Und der Pastor mir dieses Gebet vorgesprochen hat. Gott, ich erkenne das, dass ich viel falsch gemacht habe in meinem Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich nehme das an, dass du das getan hast am Kreuz. Und dann gebe ich dir mein Leben. Und dann erlaube ich dir, mit mir zu machen, was du willst. Oh, da habe ich später darüber nachgedacht, dass ich das gebetet habe. Das hätte ich mir lieber vorher überlegen sollen, weil das hat Gott ernst genommen. Darum stehe ich heute hier. Und ich freue mich, dass ich das machen darf. Aber ich muss euch ehrlich sagen, nicht jeder Schritt war so leicht. Nicht jeder Schritt war so leicht. Ich muss an eine Person denken im Alten Testament, ganz vorne am Anfang. Ein junger Mann, verheiratet, hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Der Schwiegervater heißt Jitro, er war Priester in Midian. Und wie der Mose zu dieser Frau Zipora gekommen ist, ist eine extra Geschichte, aber zu der Zeit war er verheiratet und hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Er kannte das fromme Leben aus dem FF. Er war ja in einer Priesterfamilie. Also die ganzen Rituale, die man so als Priester im Tempel zu vollführen hatte, die kannte der Mose. Das war für ihn normal, zum Tempel zu gehen. Der wusste, dass sein Schwiegervater dort bestimmte Aufgaben hatte. Aber das war auch alles. Das war keine persönliche Erfahrung, sondern das war Kopfwissen. Manche können die Rituale von vorne bis hinten abspulen, bis hin zum Abendmahl. Das funktioniert. Wir kennen das, wir sind das gewohnt, wir sind schon viele Jahre in der Gemeinde, wir wissen, wie es geht. Aber oft ist es im Kopf hängen geblieben. Diese 30 Zentimeter, bei mir sind es nur 20, aber von Kopf bis zum Herzen. Die zu überwinden, das ist unheimlich schwer. Da braucht es einen richtigen Schub des Heiligen Geistes. Eines Tages, Mose bei seiner Arbeit, vielleicht hätte er ganz andere Dinge viel lieber gemacht, der war ja am Königshof aufgewachsen, beim Pharao. Also der kannte ganz andere Geschichten. Der hat hüten lassen früher. Jetzt hat er eine Frau, muss da selber aufs Feld und für den Unterhalt sorgen. Und dann saß er und dann sieht er plötzlich diesen Busch, der brennt. Und der nicht aufhört zu brennen. Und bevor er noch darüber nachdenkt, ob das vielleicht eine Fata Morgana ist in dieser Gegend, hört er eine Stimme aus dem Busch, die zu ihm sagt: Mose, zieh deine Schuhe aus. Denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wisst ihr, Gemeinde ist heiliges Land. Paul hat letzte Woche über Gemeinde hier bei euch gesprochen. Ich weiß das, ich habe mit ihm ja telefoniert. Diese Heiligkeit, die haben wir manchmal hinten rüber geschoben. Dass Gott hier ist, der Heilige, der Allmächtige, den wir vorhin gerade angesungen haben mit Majestät, der ist hier. Wer von uns würde seine Schuhe ausziehen, weil er weiß, Gott möchte das. Und als Mose dem Busch näher kommt, da redet Gott mit ihm und erteilt ihm den größten Auftrag, den je ein Mensch empfangen hat. Mose, du bist der, der gehen wird und mein Volk aus Ägypten befreien wird. Und na klar, so sind wir Menschen. Auch bei Mose war das so: oh Gott, gibt es nicht bessere, gibt es nicht andere, oh, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Wenn Gott ruft, hat er das Know-how, dass er dir gibt, was du brauchst. Da brauchst du keine Angst zu haben. Die Frage ist nur, gibt es diesen besonderen Moment auch in deinem Leben, wo du in der Heiligkeit Gottes plötzlich seine Stimme hörst, die dich beruft und die dich sendet? Das betrifft ja häufig die Leute unter uns, die schon ein bisschen länger in der Gemeinde sitzen, die schon ihren Stammplatz haben. Vielleicht müssen wir diesen Platz verlassen, uns die Schuhe ausziehen und auf Socken über dornige Wege gehen. Mose kriegt jemanden an die Seite, Aaron, der ihm helfen soll. Dieser besondere Moment am Dornbusch wird zu einer Kraftquelle für Mose, in Zeiten, die wirklich nicht einfach waren. Er musste mit dem Volk 40 Jahre durch die Wüste traben. Was war das für ihn für eine Aufgabe, als er sie aus Ägypten geholt hat und schon am ersten Hindernis alle Leute möglichst umkehren wollten? Was war das für ihn für eine Herausforderung, den Stab zu nehmen und über das Meer zu halten, auf das es sich teile? Wo hatte Mose diese Kraft her? Wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, das hatte mit diesem sehr emotionalen Moment zu tun. Seinem besonderen Moment, in dem er Gott persönlich begegnet ist. Wo diese Kopfwissen plötzlich zu einer Gewissheit wurde. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So haben später Menschen gebetet, die befreit wurden. Und denen es nicht so gut ging, wie es uns heute geht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wer von uns steht auf und kann das in der Öffentlichkeit sagen? Das fällt uns schon in der Kirche schwer. Und darum will ich uns sagen, brauchen wir, jeder für uns, diesen emotionalen Moment einer persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das kann ich nicht machen. Diese Verstrecke kann ich nicht überwinden. Da kann ich mir hier den Mund fusselig reden bis morgen früh. Es wird nichts helfen. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist es kann. Als Petrus, der vor Jesus gekniet hat und wusste, ey, wenn der mir nicht gnädig ist, ich vergehe in seiner Gegenwart. Der steht plötzlich auf in Jerusalem und fängt an, von dem auferstandenen Christus zu predigen. Und du kannst in Apostelgeschichte 2 zum Ende folgenden Satz lesen: Und es ging ihnen durchs Herz. Und sie standen auf und fragten Paulus, was sollen wir tun? Und dann hat Petrus gesagt, lasst euch taufen, folgt ihm, bildet Gemeinde, seid voll Gottes in eurer Zeit. Zeigt dieser Welt, dass Jesus wirklich lebt, dass Christsein nicht eine Ideologie ist, sondern dass etwas Lebendiges ist. Das ist meine Leidenschaft, mit der ich lebe in meiner Stadt, in Oranienburg. Ich möchte, dass die Leute wissen, Glaube ist begreifbar, anfassbar. Man kann irgendwo hingehen und kann sehen, aha, so ist das also. Manchmal sagen die in Behörden, sie sind ein komischer Typ, dass sie noch nicht aufgegeben haben. Neulich sagt jemand zu mir in der Bank, ich will 2 Millionen Kredit. Oha. Da sagt sie zu mir, also seit einem Jahr kommen sie schon. Immer wieder mit diesem Anliegen. Also was mich wundert, ist, dass sie noch nicht aufgegeben haben. Und da sage ich, und ich werde so lange kommen, bis sie wissen, ich bin am Ziel. 100 pro. Das wird. Wir werden einen Kindergarten bauen in Oranienburg. Und seit Jahren ist es in mir eine ganz klare Vision, wir werden es machen. Und wenn sich tausende Widerstände auftun, wir werden es tun, weil Gott es in mein Herz gelegt hat. Inzwischen haben wir ein Gelände bekommen, geschenkt bekommen von der Stadt. Inzwischen haben wir alle Genehmigungen, wir haben die Pläne. Jetzt warten wir nur noch auf die Bank. Nächste Woche bin ich wieder da. Wir haben neulich von Ein Herz für Kinder 150.000 Euro gespendet bekommen. Dank RTL. Gott ist ein guter Gott, Merle. Du weißt noch, wie wir gerungen haben und gebetet haben. Ich möchte, dass diese Welt weiß, wir folgen einem lebendigen Gott nach. Wir sind nicht irgendwie durchgeknallte Typen, sondern wir sind ein bisschen verrückt. Von der Finsternis ins Licht verrückt worden. Und wir dürfen in diesem Licht leben und stehen und wir dürfen an jedem Tag neu erfahren, Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Gott ist ein Gott, der sich über uns erbarmt. Der unsere Sünde nimmt und sie ins äußerste Meer werfen kann. Auch deine Sünde. Und Gott ist ein Gott, der auch in unserer Zeit noch Menschen herausruft, um sie zu Leitern zu machen, die andere zur Rettung führen. Du musst nicht Pastor werden, um das tun zu können. Du kannst es in deiner Umgebung. Du kannst das, wenn du willst. Und wenn Gott zu dir spricht. Ich kenne euch nicht. Jedenfalls nicht alle. Ein paar kenne ich ja. Ich weiß auch nicht, wie es in euch vorgeht. Aber eins weiß ich, und dafür haben wir gebetet, der Heilige Geist ist heute Morgen hier. Und ich weiß, dass das, was im Lobpreis vorhin geschehen ist, zumindest bei den Leuten, die ich hier vorne gesehen habe, das kann jetzt auch bei dir geschehen. Du darfst eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus haben. Deinen persönlichen Moment. Wir steuern mit großen Schritten jetzt auf das Abendmahl zu. Und etwas uns, mir persönlich, also immer sehr schwierig erscheint bei diesem Moment, ist jedem von uns wirklich bewusst, was hier geschieht. Wir verkündigen den Tod Jesu, bis er wiederkommt. Wir erfahren, in Brot und Wein begegnet uns der gekreuzigte und der auferstandene Herr. Paulus sagt später mal einer Gemeinde, ein jeder prüfe sich, bevor er Brot und Wein nimmt. Und vielleicht ist gerade das dein Moment heute Morgen, wenn du hier vorkommst und das Abendmahl empfängst, dass du dich im Licht Gottes prüfst und dass du entdeckst, der, von dem du redest, der ruft dich. Der, den du vielleicht verfolgt hast oder beiseite geschoben hast, der sagt dir ganz persönlich, ich bin Jesus. Vielleicht ruft er dich und du entdeckst, so wie ich bin, kann ich nicht kommen. Ich finde dieses Lied so cool, das immer bei Pro Christ gesungen wird. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und ich wünsche dir, dass du das verstehst. Deine Sünde, die dich jetzt noch von Gott trennt, hält dich nicht ab, in die Arme Gottes laufen zu können. Und vielleicht wird es der Moment, wo du wie Mose in dem brennenden Busch neu von Gott eine Berufung empfängst. Weißt du nicht, das Wort des Pastors, da sind noch drei Aufgaben, wer könnte die denn machen? Das ist eine andere Ebene. Da sind wir manchmal unter Druck, weil in der Gemeinde auch viele Sachen praktisch getan werden und die denken alle, ja, das macht schon irgendjemand. Nein, weißt du, diesen Ruf, wen soll ich senden? Vielleicht, dass du aufstehst und sagst, Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor. Sende mich. Sende mich. Vielleicht ist es der Moment für dich. Ich weiß es nicht, weil ich euch nicht kenne. Aber ich kenne den Heiligen Geist und der wird nicht locker lassen, bis du deinen Moment erlebst und du nicht anders kannst, als in die Arme des lebendigen Gottes zu laufen. Dazu laden wir dich herzlich ein. Man kann es so herrlich machen an solchem Tag, indem man, während man also das Brot empfängt und den Wein empfängt, sein Herz ausschüttet vor Gott und ihm sagt, hier bin ich. Ich komme so, wie ich bin. Und ich weiß, dass du mich annimmst und zu mir sagst, du bist mein. Ich wünsche dir das. Wenn du hier rausgehst, dass du das neu weißt. Übrigens, das Gesangbuch ist cool, das du da hast, so wie der Ring, den wir Eheleute tragen, der uns dann erinnert, da ist noch ein Partner, sondern durch einen Händedruck Gottes, durch eine Umarmung des Heiligen Geistes, durch einen emotionalen Moment, der dich vielleicht auch dazu treibt, Tränen zu zeigen. Mach dir nichts draus. es ist besser, vor Gott zu weihen, als später an anderem Ort. Und deswegen, Gott segne euch. Gott segne diesen Moment in seiner Gegenwart jetzt. Gott segne die Zeit, in der wir gemeinsam jetzt das Abendmahl feiern. Und Siegfried wird kommen und wir werden das zusammen tun. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein. Wir laden euch herzlich ein, alles abzulegen, was euch beschwert. Macht es nicht als Ritual. Macht es nicht so wie, naja, okay, also ist wieder mal dran, da bin ich dabei. Und wenn ich sitzen bleibe, kommt nachher jemand und fragt, was war denn mit dir los? Sondern komm. Komm. Du bist eingeladen. Und zwar nicht von mir, sondern von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dem, über dem die Bibel sagt, dass er alles verlassen hat, die Herrlichkeit vom Vater, um Mensch zu werden, so wie du und ich. Da steht, er entäußerte sich selbst und wurde Mensch und dann für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Kannst du das nachvollziehen, so ein bisschen wenigstens? Also wenn einer heulen könnte, dann wäre das Jesus selbst. Über unsere Art, sich uns zu verstecken und abzuwehren, anstatt anzunehmen, anstatt aufzustehen und begeistert ihn zu feiern. Er ist unser Erlöser. Wir feiern jetzt hier nicht so die Erinnerung an eine Beerdigung, sondern wir feiern die Erinnerung an seine Auferstehung. Das Kreuz ist leer. Und während wir Abendmahl feiern, ich finde es immer so furchtbar, dass denn so eine Beerdigungsstimmung aufkommt, alle mit gesenktem Kopf und keiner traut sich was zu sagen. Sag deinem Nachbarn doch, dass Jesus ihn liebt und wie cool das ist. Nimm doch mal deine Schwester oder deinen Bruder in den Arm, du musst ja nicht gleich auf den Mund küssen. Aber zeig ihr, dass Gemeinde auch was Schönes sein kann. Dass die Gemeinschaft der Heiligen. Lasst uns ein fröhliches Abendmahl feiern. Begeistert. Mit der Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Da kannst du ausflippen vor Freude. Du darfst es heute Morgen. Echt. Ich krieg das vor Paul irgendwie wieder gerade gebogen. Lass die Emotionen raus. Gott möchte das. Also wenn ich so Fernsehshows sehe und sehe, wie die da zusammenbrechen vor Freude, wie die also heulen, dass sie denken, deswegen muss man ja nur wirklich nicht heulen. Aber das nicht zu fassen, was da los ist. Mann, bloß gut, dass wir kein Fernsehteam hier haben in unseren Kirchen. Wo wir doch die Freude aller Freuden haben, den Ursprung der Freude in uns. Da müssten wir eigentlich mal richtig eine Kuh fliegen lassen. Also, ich bin drauf, ich könnte das, weil ich einfach begeistert bin. Und ich freue mich, Brot und Wein mit euch teilen zu können. Siegfried, kommst du? Und
ja, vielen Dank, Herbert. Besondere Momente der Begegnung und emotionale Momente.